You have chosen the right job. You support the right job.
Da ist der Abschluss und da ist das Tor! Trossard!
After review, West Ham number 19 commits a foul on the goalkeeper.
Da ist es! Kai Havertz! Und natürlich Dan Heinke!
Herzlichen Glückwunsch an den Arsenal Football Club zur englischen Meisterschaft 25-26.
German is all alone! This is his kingdom! This is his magic moment!
Declan Rice!
Was ein Ball von Martin Ødegaard und es ist Martin Zubimendi.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2026-27.
Herzlich willkommen zu Episode 347 vom German Gunners Podcast. Eine besondere Ausgabe, die große Saisonvorschau, kein großes Intro. Wie immer an dem Mikrofon hier in Berlin bin ich Felix, in Münster ist Christian.
Hi.
Guten Abend und wir haben uns Verstärkung geholt in guter alter Tradition. Simon ist wieder dabei. Hi Simon.
Hey zusammen, ja, freut mich wieder da zu sein.
Zu 99%, wie wir wissen, natürlich aufgrund deiner Expertise, aber 1% Aberglaube natürlich, weil wir in der gleichen Zusammensetzung auch die letzte Saisonvorschau gemacht haben. Und never change a winning team, wenn wir jetzt zu dritt über das sprechen, was 26, 27 kommen mag oder nicht, ist es vielleicht ein gutes Omen. Also ich will nicht sagen, dass das keine Rolle gespielt hat bei der Anfrage.
Ist der Druck aber da bei mir, oder?
Ja, an uns kann es dann ja nicht liegen. Wir haben ja nichts verändert in der Zusammensetzung.
Ja, würde ich auch so sehen, ja.
Genau. Wir haben einiges vor in dieser Episode. Wir wollen ein bisschen sprechen, wie die Stimmung vor dem Saisonstart ist. Auch ein bisschen analysieren, was für Ziele und Erwartungen wir haben. Ein bisschen aufs Transferfenster schauen. Gucken vor allem, wie wir die ganze Saison versuchen, taktisch anzugehen, wie wir den Kader managen und welche Einzelspieler vielleicht in der nächsten Saison groß rauskommen müssen. Und was das dann alles heißt, wo wir am Ende landen werden. Am Ende dann wie immer unsere Predictions. Und bevor wir vorausblicken auf die neue Saison, dachte ich, blicken wir ganz kurz noch zurück auf die letzte, ein letztes Mal. Mit dem Titel kann man ja eigentlich nicht oft genug zurückblicken, aber ich dachte, wir schauen einmal auf unsere Predictions aus der letzten Saison. Und Simon war so nett und hat das einmal ausgewertet. Deswegen habe ich das jetzt hier vorliegen. Und ich sage mal so, wir kommen unterschiedlich gut weg bei den verschiedenen Kategorien. Wir sagen immer vorher, meiste Tore, meiste Vorlagen, Clean Sheets, Ligatore, Gegentore und Punkte. Natürlich immer auf die Premier League bezogen, weil wir da wissen, dass es 38 Spiele sind. Wir haben in einer Kategorie alles richtig. Ich muss uns loben, wir haben Gyökeres bei den meisten Toren. Was soll noch kommen? Also, das ist ja immer die Expertise aus der letzten Saison, wo wir richtig waren bei den meisten Toren. Meiste Vorlagen geht an mich mit Ødegaard. Hat er auch auf bescheidenem Niveau mit 6 Vorlagen zusammen mit Trossard. Zeigt das Potenzial, was wir von ihm in der nächsten Saison erwarten können. Ihr hattet beide Saka getippt, was grundsätzlich auch gar nicht schlecht gewesen wäre, was aber auch zeigt, wo wir, und da können wir auch drüber sprechen, noch Potenzial für die neue Saison sehen. Aber ich war auch ehrlich gesagt schockiert, dass derjenige nur 6 Vorlagen hat, der gewonnen hat. Aber kann jetzt Zeichen von Stärke und Schwäche sein. Es hat ja zum Titel gereicht. Die Clean Sheets. Ich habe maßlos untertrieben mit 11. Und es tut mir im Endeffekt auch leid, aber ich hätte nie gedacht, dass wir auf 19 am Ende kommen. Und die Kategorie geht ganz klar an Christian, der 17 getippt hat. Und wir haben ihn verspottet damals vor einem Jahr.
Habt ihr?
Ja.
Eigentlich völlig zu Recht, aber.
die Frage ist so ein bisschen, kann man das nochmal toppen? Aber ich sage mal so, letztendlich haben wir die Meisterschaft auch nur geholt, weil wir defensiv so gut waren. Denn Ligatore haben wir mehr oder weniger alle deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Ich hatte 89, Christian 94, Simon 88. Es sind dann 71 geworden. Aus den vielfältigsten Gründen, die wir alle in der letzten Saison schon besprochen hatten. Bei den Gegentoren gewinnt auch Christian mit 28. 27 waren es am Ende. Da frage ich mich doch ganz allen Ernstes, warum hast du da einen daneben gelegen?
Ja, welcher war das denn? Keine Ahnung, das war bestimmt im letzten Spiel, oder nicht? Da habe ich es doch dann, wo sie es hat, schlottern lassen. Das ist gar nicht meine Schuld gewesen.
Gegen Crystal Palace.
Ja,
Schweinerei. Wäre das zu null gewesen, dann gut.
Hätte ich, meine Güte, doch.
Ja.
Stell dir das mal vor.
Ich war bei 39 sehr pessimistisch. Simon mit 31 auch nah dran. Punkte gehen an mich. 87 hatte ich getippt, 85 waren es am Ende. Aber ihr wart jetzt auch nicht so weit weg mit 89 Christian und 91 Simon. Ja. Also, an die Hörerinnen und Hörer, die bis hierhin dran geblieben sind, ihr seht, eine gewisse Expertise kann uns bescheinigt werden und die wollen wir natürlich jetzt zeigen in der Analyse beziehungsweise in der Vorschau der neuen Saison und am Ende dann unsere Predictions, die wir im nächsten Jahr dann wieder auflösen. Ja, Simon, wir haben gerade schon kurz bevor Christian dazugekommen ist, gesprochen über Stimmung vorm Saisonstart und du hast direkt gesagt, Vorfreude ist groß, gut, dass es wieder losgeht. Dabei war die Pause eigentlich ja gar nicht so lang gefühlt. Wir haben beide irgendwie festgestellt, es ist dann doch recht schnell gegangen, bis es wieder losgeht.
Ja, das durch die WM natürlich dazwischen auch noch war jetzt sehr, sehr wenig Pause, aber ich glaube, es hat trotzdem gut getan. Also mir ging es zumindest so, die letzten Wochen, Monate in der letzten Saison waren dann doch echt nervenaufreibend. Von daher hat es mal gut getan, ein bisschen Abstand zu bekommen. Ich muss auch ehrlich gestehen, so viel von der WM habe ich gar nicht gesehen. Und jetzt auch in der Vorbereitung, zu meiner Schande gestehen, kein Vorbereitungsspiel gesehen. Mal immer mal 10 Minuten reingeguckt, ging aufgrund vom Urlaub nicht anders, aber nee, deswegen bin ich jetzt umso heißer, wenn es morgen losgeht. Sonntag habe ich natürlich geschaut gegen City.
Christian, wie ist es bei dir?
Ja, ähnlich. Also WM haben wir uns da fast alle irgendwie geknickt.
Wer hat hier eigentlich geschaut, fragt man sich.
Keine Ahnung. Ich freue mich. Vor allen Dingen nach Sonntag irgendwo. Also davor war ich so ein bisschen so, es ist irgendwie vielleicht dann doch mit der Belastung langer WM-Teilnahme vieler Spieler irgendwo so ein bisschen so ein schleppender Start. Aber das Sonntag fand ich sehr erfrischend, muss ich sagen. Und Ich glaube auch, dass wir morgen eine gute, starke Truppe auf dem Platz haben. Und ich bin da, also so ein Freitag damit in die Liga zu starten als Titelverteidiger, ja, finde ich super. Macht Bock.
Ich fand es faszinierend zu sehen, jetzt nicht nur bei uns auch in der Analyse in der letzten Episode, aber auch generell, wie die Stimmung gekippt ist von wir sind weit von der Bestform entfernt durch die Test- und Vorbereitungsspiele. Jetzt hinzu, und das sieht man auch, glaube ich, wir werden ja noch ein bisschen drüber sprechen, was so die Ziele sind und wo wir ankommen. Aber wenn man sich auf der Insel mal die Expertenmeinung anschaut, ich habe jetzt im Guardian, in der Times und in der BBC mal geguckt, wer uns auf die 1 tippt, und das sind fast alle. Also keine Ahnung, ob diese Einschätzungen nach dem Sonntag erst getroffen wurden oder schon davor, aber ich war ehrlich gesagt überrascht und baff, wie positiv wir eingeschätzt werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eine gewisse Skepsis habe ich trotzdem noch. Zum einen auch ein bisschen wegen der Vorbereitung und vor allem auch wegen der unterschiedlichen Vorbereitung der verschiedenen Spieler. Klar, wenn jetzt irgendwie gesagt wird, Saka und Rice stehen im Kader und sind bereit irgendwie zu spielen, muss man halt auch gucken, an welche Leistungsgrenze die gehen können. Und ich habe halt immer noch so ein bisschen die letzte Saison mit den vielen Verletzungen im Hinterkopf und ich weiß halt auch, dass viele Spieler, die wir hatten, keinen Spielrhythmus hatten in der letzten Saison und B, sehr, 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 sehr viel gespielt haben. Und ich glaube, ich denke, die Voraussetzungen sind gut, aber ich habe eine gewisse Skepsis, weil ich der Meinung bin, dass vieles von dem, was man hätte lösen können, sprich Überbelastung der Spieler aus der vergangenen Saison durch diesen WM-Sommer halt nicht gelöst wurde, sondern bei vielen sich halt eher noch verschlechtert hat. Vielleicht wird es nicht so schlimm, aber es kann natürlich auch sein, dass das relativ schnell wieder auf uns zurückfällt. Und klar, wir werden auch noch über das Transferfenster sprechen. Wir haben uns gut verstärkt. Wir haben aber halt auch wirklich viele Spieler immer noch im Kader, die sehr, sehr viel gespielt haben in den letzten Spielzeiten und wenig Pause bekommen haben. Da bin ich sehr gespannt, ob wir das irgendwie kompensiert kriegen in dieser Saison. Also ja, Vorfreude ist bei mir auch da, aber noch so ein bisschen Skepsis. Und klar, gegen City super gespielt, aber ich glaube, auch so ein Community-Sheet darf man letztendlich nicht überbewerten. Also fragt mich nochmal in 4 Wochen, ob die Skepsis kleiner geworden ist nach dem Auftaktprogramm, aber bei mir ist zumindest noch so eine gewisse Rest-Skepsis vorhanden. Christian, gehst du da ähnlich mit oder sagst du, Kader ist gut genug, müssen wir damit umgehen, war klar, dass wir einen WM-Sommer hatten und entsprechend ist die Mannschaft dann halt auch darauf vorbereitet worden in der Vorbereitung.
Ja, ich glaube, das ist eher ein Grundproblem, dass das eigentlich alle Mannschaften haben, die also weit oben potenziell mitspielen, dass sie halt viele WM-Teilnehmer stellen, dass dort ein gewisser Ungleichgewicht in der Vorbereitung besteht, all diese Dinge. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur auf uns zu münzen. Natürlich ist ein Saisonstart immer so eine Findungsphase, wo stehst du? Ich glaube, das ist auch in der Spielzeit, wo du keine WM im Sommer hast, auch immer so ein bisschen die Gretchenfrage. Das müssen wir einfach nehmen und gucken, dass wir uns irgendwie die Saison reinspielen. Und dazu hast du halt auch den Faktor dieser Titelverteidigung. Wie gehst du damit um? Arteta spricht halt immer von das hungriger als man vorher war und diesen Titel zu verteidigen und all diese Dinge. Also das ist halt, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie spielst du das Thema rüber? Wie kriegst du das hin, dass du die Mannschaft auf dem, ich sag mal, Galligkeitslevel halt hältst, wie du die letztes Jahr hattest, ne? Wo jeder sagte, wir müssen das jetzt unbedingt, wir wollen das unbedingt. Das musst du jetzt halt spiegeln auf diese Titelverteidigung. Und ich glaube, das ist wieder eine ganz andere Challenge für die Mannschaft. Genauso wie im letzten Jahr, wo jeder gesagt hat, jetzt müssen sie es aber packen, haben sie jetzt halt diese andere Challenge irgendwie mental. Und vielleicht ist es auch das vielleicht eine Möglichkeit, sich daran selber hochzuziehen, sich damit zu pushen. Ich glaube, das ist für mich eher so ein bisschen der Fokus. Wie kriege ich das gemanagt?
Simon, nochmal ganz kurz zurück zum Sonntag. Hat jetzt dieses Spiel gegen City und wir waren schon gut, aber City war auch jetzt nicht sonderlich überragend. Hat das deiner Sicht so ein bisschen auf die Mannschaft und die Saison jetzt verändert? War deine Haltung vor dem Spiel ein bisschen anders? Hat sich dadurch irgendwas verbessert in deiner Sicht auf die Mannschaft? Oder hast du grundsätzlich immer schon gesagt, wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt, unabhängig davon, wie es jetzt in den einzelnen Testspielen gelaufen ist?
Also ich würde sagen, es hat mir persönlich Freude auf die Saison gemacht, aber ich habe jetzt von vornherein gedacht, wir haben eine gute Mannschaft, auch die Vorbereitungsspiele, wie gesagt, ich habe sie nicht gesehen, habe sie auch in keinster Weise irgendwie für voll genommen. Das ist experimentierfreudig gewesen, da waren viele junge Spieler dabei, das kann man eigentlich komplett abhaken und ausklammern. Von daher hat auch das City-Spiel jetzt nicht in mir jetzt noch mehr Euphorie ausgelöst und ich dachte, jetzt geht's wieder los, sondern ich dachte mir, wir haben eine gute Mannschaft, wir haben einen breiten Kader, wir sind fast, ausgenommen Timber und Saliba, eigentlich in voller Stärke wieder da. Die WM-Fahrer hatten trotzdem 3 Wochen Pause. Weiß ich jetzt auch nicht, die sind Profisportler, ob jetzt so ein Rice und ein Saka, ob die jetzt noch eine Woche oder zwei mehr Urlaub hätten, bringt das so viel mehr? Ich denke, wir müssen gucken, dass wir vielleicht so in den ersten Wochen noch gutes Squad-Management betreiben. Aufgrund einfach dieses breiten Kaders haben wir die Möglichkeiten auch dazu mit den Verstärkungen jetzt noch, dass da vielleicht der ein oder andere WM-Fahrer, wie jetzt eben Saka und Rice, da vielleicht dann nach 60 Minuten vom Platz gehen. Aber grundsätzlich hat das Spiel jetzt am Sonntag jetzt nicht irgendwie meine Meinung groß geändert, sondern ich war von vornherein selbstbewusst und guter Dinge, dass wir da auch wieder mit einer sehr guten Mannschaft in die Saison starten, mit sogar noch einer besseren Mannschaft als in der letzten Saison.
Dann lasst uns doch mal sprechen über die Ziele, die der Verein, die Mannschaft haben sollte, beziehungsweise unsere Erwartungen. Wir gehen als Titelverteidiger in die Saison. Christian, dann kann man einfach formulieren, Fragezeichen, musst du den Titel wiederholen?
Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Also das muss...
Wir haben es, glaube ich, ja noch nicht geschafft, den Titel mal zu verteidigen.
Nee, muss ist, glaube ich, ein bisschen zu viel, weil dafür einfach die Liga zu stark ist und du halt auf einem zu hohen Level agierst. Ich glaube, das wäre unfair, wenn man das als das Nonplusultra-Ziel ausgibt. Was sein muss, ist, dass man definitiv bis kurz vor Schluss dabei ist. Also ich glaube, das ist etwas, das man als Ziel ausgeben kann. Und dass man sich halt vielleicht auch in den Wettbewerben wie Champions League halt eben weiter beweist und da noch einen Schritt weiter macht, was gleichbedeutend mit dem Sieg wäre. Aber das sind, glaube ich, die Muss-Themen. Titelverteidigung würde ich jetzt so nicht kategorisieren.
Simon, wie siehst du das? Braucht man, wenn man einmal einen Titel gewonnen hat, einen großen in einer Saison, in der nächsten dann gleich einen weiteren Titel, dass man nicht davon spricht, war vielleicht doch so eine Eintagsfliege? Muss man einen Titel in der nächsten Saison in irgendeiner Form bestätigen? Also wird das so gesehen, beziehungsweise ist das dann letztendlich auch so ein bisschen die Motivation auch für die Spieler, weil du wirst ja im Fall der Fälle sonst nur schlechter, wenn du deinen Erfolg aus der Vorsaison nicht bestätigst.
Ja, ich glaube, du hattest gerade eben kurz gesagt, uns sehen alle vorne. Man muss dazu sagen, wir haben einfach faktisch den besten und breitesten Kader der Liga. Da hat sich jetzt auch durch die Transfers der anderen Teams nichts dran geändert. Von daher würde ich schon sagen, dass das Ziel schon die Titelverteidigung sein muss. Man sagt ja immer, Titel zu holen ist einfacher, als ihn zu verteidigen. Ich glaube, fast in unserem Fall ist es ein bisschen andersrum, weil es war ja die letzten Jahre immer so, wir schaffen nie den letzten Schritt, wir springen nicht über die Klippe, dass wir es endlich mal schaffen. Und ich kann mir vorstellen, dass bei uns jetzt genau das Gegenteilige einsetzt, eben, dass wenn wir den Titel geholt haben, dass wir eben erst recht jetzt gallig drauf sind, den Titel zu verteidigen und das nicht als Bürde sehen, sondern als, ja, als Erfolgserlebnis und als neue Chance. Und ich glaube, dass das dann gar nicht so viel Druck bei uns erzeugt, wie es vielleicht bei einem anderen Titelverteidiger wäre. Von daher, ja, glaube ich schon, dass wir da uns das Ziel auf jeden Fall auf die Fahne schreiben sollten, den Titel zu verteidigen und dass wir da auch, glaube ich, gute Chancen zu haben.
Die Chancen sind auf alle Fälle gut. Die Frage ist dann so ein bisschen, das wird dann der Saisonverlauf zeigen, wie setzt man den Fokus, wo setzt man die Akzente, weil wir werden erstmal in 4 Wettbewerben antreten und ich meine, die Pokalwettbewerbe gehen da fast schon so ein bisschen unter in der Relevanz, FA Cup und Ligapokal, wenn man quasi Champions League Finalist war und Premier League Meister in der Vorsaison. Da denke ich, dürfte der Fokus sehr stark auf diese beiden Wettbewerbe gehen. Ich fände es halt gut, wenn man einen Titel auch in der nächsten Saison holt, also sprich jetzt in der folgenden, einfach damit man diese Reihe fortsetzt. Welcher es dann letztendlich am Ende wird, ist mir eigentlich egal, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf dieses, jetzt haben sie einmal einen Titel geholt und dann stehen sie in der nächsten Saison titellos da. Das will ich nicht. Also so ein gewisser Druck ist aus meiner Sicht dann auch schon da, einen Titel zu bestätigen. Welcher es dann letztendlich ist, das ist mir Stand heute erstmal egal. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, Simon, du hast das ja angesprochen, die Konkurrenz hat nicht aufgeholt, sagen wir mal so, beziehungsweise ist verstärkt im Umbruch. Wir haben einen neuen Trainer bei Manchester City, wir haben einen neuen Trainer bei Liverpool, wir haben bei Chelsea einen neuen Trainer, wir haben Aston Villa, die sehr stark finanziell restriktiv agieren müssen, aus diversesten Gründen. Da bricht so ein bisschen die Mannschaft ab, über Konsa sprechen wir gleich noch. Emi Martinez, wer ist noch einer, der eventuell bei Villa vor Transferschluss weggehen soll? Die haben schon einige gute Spieler abgegeben. Bei Manchester United weiß man nie, wie stabil die eigentlich sind. Spurs haben zwar viel gekauft, kann man aber eigentlich nicht mehr in den vorderen Kreis mit reinziehen. Ist dann halt die Frage, Christian, wer überhaupt uns Konkurrenz machen kann, wenn ich es jetzt mal ganz platt formulieren will, gerade auch vor dem Hintergrund, weil wir ja selbst vor einigen Jahren erfahren haben, wie lange es dauert, mit einem neuen Trainer in so einen Rhythmus zu kommen. Also wie viel Zeit du auch brauchst eigentlich.
Ja, in jedem Fall ist das oder kann das ein Vorteil sein, diese Umbrüche bei den anderen Mannschaften zu nutzen. Ne? Also ich glaube, wo noch am meisten Konstanz da ist, auch aus der letzten Saison herkommen, dann ist halt bei United. So gefühlt irgendwie. Kann aber auch sein, dass das so eine Aktion wird wie damals mit Solskjaer, der dann auch übernommen hat, super erfolgreich war und die nächste Saison total verpatzt hat und dann auch gehen musste. das muss man sehen, wie Michael Carrick das halt macht und managt und ob es dann halt reicht, konstant eben oben mitzuspielen. Wird eine interessante Sache. Bei City muss ich sagen, tue ich mich schwer, weil ich zum einen sehe, dass sie halt diese unfassbar guten Spieler alle abgeben. Also mit Rodri, mit Bruno Silva, mit Reinders ist weg, Mamouche soll jetzt auch noch weg und Stones ist weg, der vielleicht nicht immer gespielt hat, aber glaube ich schon irgendwo ein Führungsspieler war. Also eine Menge an großen Spielern weg. Dann plus den Faktor Pep halt. Das finde ich schon heftig. Und dann hast du im Gegenzug aber eben immer dieses Gefühl, ja, City, und die sind immer über die letzten Jahre immer das Maß aller Dinge gewesen. Du bist halt dich so ein bisschen auf so einer Klippe bewegst und weißt nicht, wo du, in welche Richtung du fallen sollst. Und Liverpool, finde ich, ist eine ganz schwere Geschichte. Trainer finde ich ja super. Glaube ich, kann auch eine Menge aus einer Mannschaft rausholen. Ich habe aber gar keinen Plan, wie das halt ohne Mo Salah funktioniert, wie dieses ganze Konstrukt, was ja eigentlich jetzt komplett im Umbruch ist, wie das halt so klickt, ne? Das ist schon eine schwierige Sache. Also ich glaube, man sollte gut daran tun, wenn man sich einfach auf sich selber, auf seinen starken Kader, auf seine Stärken, auf seine defensive Qualität und Verbesserung der Offensive, wenn man sich darauf halt einfach fokussiert, dann kann man dann diese ganzen vielen Fragen eigentlich von alleine lösen, indem man halt selbst gewinnt. Ne? Also das scheint für mich wichtig zu sein. Bei den anderen Mannschaften ist es wirklich tatsächlich momentan schwer auszumachen, wie die sich in dieser Umbruchphase halt tatsächlich jetzt gerade entwickeln.
Ja, ich sehe irgendwie Chelsea und Liverpool noch am stärksten mit, einfach weil ich glaube, dass die von den Trainern und vom Kader vielleicht noch am stabilsten sind, den traue ich in gewisser Weise noch mal einen Schritt nach vorne zu. Alles andere, du hast es gesagt, ist mehr oder weniger so ein bisschen ins Blaue hineinraten, einfach weil man auch nicht weiß, wie es unter den neuen Trainern funktioniert. Bei City ist halt immer so, ich sehe sie können halt finanziell noch mal nachlegen wollen finanziell nachlegen, wenn es halt irgendwie nicht geht. Habe ich den Eindruck, dass die Mannschaft im Winter oder der Verein dann halt nochmal finanziell was rauswirft. Es sei denn, sie sind bis dahin endlich mal für ihre Vergehen belangt worden. Glauben wir ja alle wahrscheinlich nicht. Aber da würde ich halt noch sagen, da ist noch genug finanzielle Power, die uns gefährlich werden könnte. Simon, wie siehst du es denn? Wer könnte schärfster Konkurrent werden? Beziehungsweise welche Mannschaft glaubst du, könnte auch nochmal im Vergleich zur letzten Saison, wo es ja dann doch kein so richtiges Titelrennen war, mit mehreren Mannschaften nochmal einen Schritt nach vorne gehen?
Ja, ihr habt's eigentlich beide schon gesagt, das ist echt schwer einzuschätzen. Deswegen macht es so eine Prediction natürlich auch viel schwerer, weil du eben nicht weißt, wie gehen die Teams damit um. Ich hätte City trotzdem als härtesten Konkurrent auf dem Zettel, unter anderem, weil du, wie du es auch gerade sagst, finanzielle Power. Die können jetzt am Deadline-Day nochmal 100 Millionen ausgeben und im Januar dann auch nochmal 200 Millionen, wenn es nicht läuft. Von daher glaube ich schon, dass die uns da am härtesten, einfach aufgrund auch Haaland, der wird wieder seine 30 Tore machen. Das ist halt die Mannschaft, die einen Stürmer hat, der so viele Tore macht. Das haben alle anderen nicht, wir auch nicht. Von daher glaube ich schon, dass die trotzdem weit oben sind. Ich schätze eher Liverpool nicht so stark ein, weil die einfach defensiv auch nicht viel gemacht haben und da schon immer die Probleme hatten. Chelsea ist immer so, also die werden wieder wahrscheinlich 2-3 Monate irgendwie oben mit dabei sein, dann werden sie mal wieder ein paar Spiele verlieren. Ich glaube, das ist einfach aufgrund des jungen Kaders Natur der Sache. Ja, United kann ich echt schwer einschätzen. Ich glaube, wenn die mal jetzt auch Champions League spielen müssen wieder und nicht nur ihre 40 Spiele in der Saison haben, kann das auch wieder anders aussehen als letzte Saison. Deswegen, total schwer einzuschätzen. Ich würde fast tippen, dass die Top 6 auch die Big 6 werden. Also, dass die Spurs doch nach den zwei schlechten Saisons wieder oben mit dabei sind, vielleicht so als Sechster mit reinrutschen, weil ich so im Mittelfeld irgendwie keinen aktuell sehe. Du hast gesagt, Aston Villa, ziemlicher Aderlass, Newcastle auch, Brighton, Crystal Palace. Also ich sehe da irgendwie keinen, der da noch wirklich groß nach oben rein vorstoßen könnte. Von daher wird es sich wahrscheinlich unter den großen Sechs auch tummeln und vermutlich mit City als stärksten Konkurrenz, so aus meiner Sicht.
Sehr, sehr interessant. Ich weiß noch, wie wir uns hier zerrissen haben, quasi immer vor der Saison, wenn wir zu abhängig waren von einzelnen Spielern. Ist ja auch ganz interessant, dass City eigentlich mehr oder weniger vom Erfolg von Erling Haaland abhängen wird. Wenn der sich mal verletzt oder ein paar Wochen fehlt, hat er ja letzte Saison teilweise auch schon dann irgendwie mal eine Torflaute gehabt, kann am Ende oder dann auch der entscheidende Punkt sein. Bringt uns so ein bisschen zum Thema Transferfenster. Nicht, was die anderen gemacht haben, das können wir eh nicht beeinflussen, aber zumindest einen Blick darauf, was wir bisher gemacht haben, beziehungsweise was wir unter Umständen bis Ende August noch machen könnten. Christian, wenn du Stand heute, Donnerstagabend, einen Strich setzen würdest, wie würdest du das Transferfenster bewerten, benoten?
Nur mit Zugängen jetzt? Oder?
Ja, generell erstmal.
Also bei Zugängen würde ich sagen, würde ich es wahrscheinlich in der Schulnote gut geben, in Punkten aus 10, 7,5 bis 8. Bei Abgängen, wahrscheinlich irgendwie eher, weiß ich nicht, irgendwo ein 4 minus oder so oder mangelhaft. im Mix her ist es dann halt wahrscheinlich ein ganz ordentliches, aber mir fehlt halt noch diese eine Verpflichtung, was die Außenseite angeht im Sturm, und mir fehlen halt Abgänge. Also insbesondere, damit meine ich jetzt nicht zwingend, dass die Abgänge, die unfassbar viel Ablöse generieren, also meinst du Skelly, Isner, Neri, Martinelli, sondern die wir quasi auch im Kader nicht mehr wirklich benötigen. Also ein Fabio Vieira, ein Reece Nelson, ein Gabriel Jesus, habe ich noch jemanden vergessen? Weiß ich gerade nicht. Aber diese Spieler, die von der Gehaltsliste zu kriegen und gegebenenfalls irgendwas an Ablöse zu generieren, das fehlt mir total. Über diese anderen Themen der Abgänge und dieser Pure Profit ablösen, da kann man lange drüber sprechen und sicherlich auch drüber diskutieren, dass wir das besser machen müssen, dass wir insgesamt mehr generieren müssen aus Verkäufen, völlig klar. Aber die anderen Spieler, die ich gerade genannt habe, insbesondere, die müssen eigentlich von der Payroll weg. Und wenn du dann im Neuzugang-Bereich noch einen offensiven Spieler nachlegst, dann hast du es, glaube ich, richtig, richtig gut gemacht. Wenn wir das uns angucken, was wir bisher gemacht haben, mit Bruno Guimarães, mit Christoph Solis und jetzt mit Essay Konsa, dann haben wir das, glaube ich, sehr, sehr klug gespielt. Haben mit Solis, glaube ich, ein Spieler, der am Ende der Saison, wenn er so performt und das weitermachen kann, wo jeder sagt, wo haben sie denn den hergezaubert? Also wirklich ein super Stil. Bruno wird im Mittelfeld seine Akzente setzen und seine Wirkung entfalten. Und mit Esfel Konsa haben wir, glaube ich, jemanden, der da relativ gut uns auch so ein bisschen den Druck nehmen kann hinsichtlich der Saliba-Verletzung. Also von daher, wenn wir die zwei Aspekte der Veräußerung und des Einzugangs noch irgendwie hinkriegen bis Ende des Transferfensters, ich glaube, dann können wir da alle einen Haken dran machen und das Ganze wirklich als sehr, sehr gut bewerten.
Simon, machen wir denn offensiv noch was bis zum Transferfenster? Bis es schließt.
Ja, ist schwer einzuschätzen. Also es muss halt passen. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, irgendwie über 100 Millionen für einen Spieler zu zahlen, weil das wirst du nicht im Gegenwert durch Tore, durch Assists etc. bekommen. Das ich glaube, das wäre dann eher was Richtung Prestige. Ja, gut, ich habe jetzt einen Top-Neuzugang geholt, aber von daher, ja, ist echt schwierig. Also ich muss sagen, das Transferfenster, bin ich da positiver als Christian. Zumindest bei der Zugangsseite kann man es fast nicht besser machen. Also wenn man jetzt wirklich sagt, guter Konkurrent für die Nummer 2, einer der besten defensiven Mittelfeldspieler, ein englischer Nationalspieler als Innenverteidiger für Saliba-Ersatz und dann eben ein jüngerer Trossard mit mehr Potenzial, ist eigentlich wirklich schon sehr, sehr gut. Mit dem Winger, dem Ominösen, habe ich ehrlicherweise...
Und das alles für knapp 200 ja, Millionen Euro.
Genau, und wenn du jetzt, also ja, das mit Vinny Junior, das war alles, aus meiner Sicht, alles nur PR-Nebelkerze, um da einen besseren Vertrag zu bekommen. Ich habe da nicht so wirklich dran geglaubt und ich vermute, im Verein wollte man vielleicht so ein bisschen die Muskel spielen lassen, dass man sagt, man ist jetzt halt auch eben schon in dem obersten Regal angekommen. Also ich meine, du hast es vor zwei, drei Episoden mal gesagt, na, Sind wir denn schon so weit, in die oberste Kaste zu greifen? Aus meiner Sicht sind wir das. Wir waren im Champions-League-Finale, wir sind Meister. Wenn nicht ganz oben, dann wo dann sonst hin? Aber jetzt irgendwie für einen Barcola 120 Millionen zu zahlen, der noch nie in England gespielt hat, da würde ich dann lieber sagen, ja, wir behalten Martinelli noch ein Jahr und das wird auch so funktionieren, weil unsere Breite des Kaders ist enorm. Also selbst wenn man die Spieler, die Christian aufgezählt hat, alle abgibt, sind immer noch 3, 4 Spieler im Kader, die dann nicht auf die Bank kommen könnten, wie ein Vaneri, wie ein Daumen, wie auch immer. Da gibt es immer noch ein paar. Es ist echt Wahnsinn, welche Breite wir haben. Von daher bin ich fast überzeugt, dass wir auch noch einen Abgang haben werden, Richtung, also mal abgesehen von denen, die eh keine Rolle mehr spielen, ob es jetzt ein Martinelli ist oder ob es ein Vaneri ist, weiß ich nicht so recht, aber einer von beiden vermutlich wird es sein. Und ich glaube, wir müssen natürlich auch dahin kommen, dass wir irgendwann mal Spieler aus der Stammelf verkaufen. Ich weiß, das ist immer ungern. Man möchte natürlich lieber die loswerden, die auf der Payroll sind und die nicht wirklich zum Einsatz kommen. Aber dadurch wirst du nie Einnahmen generieren. Jetzt haben die alle auch noch gut bezahlte Verträge. Das heißt, du wirst sie noch schwieriger los. Ist, glaube ich, eher das Hauptproblem. Gar nicht so die Ablösesumme, dass wir sie nicht losbekommen, sondern einfach diese horrenden Gehälter, die Spieler bekommen. Das will sich natürlich kein neuer Verein ans Bein binden. Und der Spieler, Beispiel Jesus, das sieht man es perfekt, da sagt natürlich auch, ich verdiene hier meine 300.000 in der Woche. Ich will ja nicht für die Hälfte woanders spielen. Also würde unser eins wahrscheinlich auch nicht machen beim Jobwechsel zu einem anderen Arbeitgeber die Hälfte des Gehalts verzichten. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, was wir haben. Das ist sicher ein Problem aus der Vergangenheit mit den höher dotierten Verträgen. Aber ich glaube, wir müssen auch irgendwann Richtung Alter mal gucken. Also unser Kader, ja, war die letzten Jahre eher einer der Jüngeren, aber wenn man jetzt Ende der Saison mal blickt, ist, glaube ich, der Großteil der Mannschaft 28, 29, dass wir da nicht den Absprung verpassen, auch mal die Jüngeren wieder heranzuführen. Was wieder dafür sprechen würde, dass wir eben so jemand wie Miles Lewis-Skelly, wie Vaneri behalten, um einfach da schon die nächste Generation an Bord zu haben. Von daher, ja, ich vermute fast, dass wir noch einen Abgang haben werden aus der, sag ich mal, Stammmannschaft oder erweiterten 1B-Mannschaft. Und dann die anderen, ja, da werden wir nicht viel Geld mehr für kriegen. Ist, glaube ich, auch nicht der Faktor, sondern da geht es eher darum, die Payroll etwas zu verkleinern.
Ja, ich sehe es auch ein bisschen positiver als Christian, aber also die Verpflichtung, wenn sie denn dann irgendwann offiziell wird von Esri Konsa, die finde ich herausragend gut. Da hat der Verein einfach sehr, sehr gut gepokert und viel richtig gemacht. Ich habe heute nochmal einen Artikel gelesen, dass er wohl auch unter allen Premier League-Verteidigern in der letzten Saison die beste Passgenauigkeit hatte. Englischer Nationalspieler hat er jetzt irgendwie 4 Wochen frei bekommen von Aston Villa. Also das ist ein Top-Transfer und wir haben häufiger schon drüber gesprochen, was man zahlen muss für Premier League interne Transfers und für einen englischen Nationalspieler, klar, der jetzt auch Ende 20 ist als Anfang 20, das dann zu bezahlen. Was wir zahlen, ist, glaube ich, sehr, sehr gutes Business. Deswegen hat sich die Bewertung meines Transferfensters mit dem Transfer nochmal substanziell verbessert. Ansonsten bin ich sehr gespannt, was sich noch tut. Meine Prognose ist, wir geben auch noch jemanden ab und es wird wehtun, dass wir ihn abgeben müssen. Ich tippe sehr stark auf Martinelli. All das, was ich jetzt so gelesen und gehört habe, geht das irgendwie in die Richtung, weil er auch wahrscheinlich einer der Spieler ist, die Geld generieren würden, dass man dann nochmal investieren könnte. Also ich glaube, man gibt den Martinelli nicht ab, um dann halt zu sagen, okay, wir behalten das Geld jetzt. Und ich glaube, dann muss man ja auch perspektivisch jemanden holen. Aber Arteta war komischerweise heute recht eindeutig auf der Pressekonferenz vor dem Coventry-Spiel und hat gesagt, irgendwie Miles Lewis-Skelly bleibt zu 100%. Ob das jetzt irgendwie ein Bluff war oder um nochmal die Verhandlungsposition ein bisschen zu verbessern, keine Ahnung. Ich würde aber sagen, dann bleibt es eigentlich nur noch bei Martinelli als dem Spieler, der gehen könnte.
Vor allen Dingen, weil man Ethan Henry ja, glaube ich, auch eher als Loan präferiert, ne? Aber
für ihn würde doch auch, glaube ich, niemand jetzt 50 Millionen Euro einfach mal so hinlegen.
Wahrscheinlich, ja, das war es in der Bundesliga sowieso nicht, ne? Aber die Frage ist jetzt halt, bewertet man das Transferfenster? Also muss ich das nicht in Kombination bewerten? Also, ne? Klar kann ich das, wenn ich das auf der, also wenn ich das nur auf der Zugangsseite bewerte, klar, dann ist das ein super Transferfenster bisher, ohne Frage. Aber ich finde, man muss immer beide Medaillen irgendwie sehen. Ne? Also das ist schon, was wir abgangmäßig da hinlegen, ist nicht gut. Ne? Also das ist definitiv eher unteres Drittel. Ne? Also ich gebe da Simon recht, das liegt wahrscheinlich nicht daran, dass die Spieler, dass wir die nicht irgendwie mit einer günstigeren Ablöse irgendwo hinschieben könnten, sondern an der Gehaltsstruktur, aber es ist natürlich trotzdem ein Problem, ne? Und du bist halt in dieser misslichen Situation, dass die Spieler, die irgendwo interessant sind, das heißt die Pure Profit Spieler oder Martinelli ist ja im Endeffekt faktisch einer, weil was hat er damals gekostet? 7 Millionen oder 8 oder ich weiß es nicht genau, aber unfassbar wenig. Dass du die eigentlich nicht zwingend wegschieben willst, aber irgendwo in die Situation kommst, dass du die wegschieben möchtest oder musst. Und da bin ich bei dir, Felix, da sehe ich Martinelli als denjenigen, welcher. Ja, dass er nicht zu Galatasaray will, d'accord, würde ich auch nicht wollen in der Situation, in der er jetzt ist. Er muss, wenn, dann irgendwo anders hin. Angeblich soll er jetzt Inter dran sein, aber wie wir italienische Mannschaften wissen, die wollen immer alles kaufen, aber können es nicht. Also ist eine schwierige Situation. Wie machst du es? Wo setzt du an? Ne? Alain Nil soll ja auch angeblich ihn auf einer der Shortlisten haben, wenn ich es richtig gelesen habe. Wäre meines Erachtens aber auch kein wirklich favorisierter Weg für ihn, für uns vielleicht von der Ablöse, aber da fehlt uns dann wahrscheinlich die Scheich-Kombination irgendwo in der Holding-Struktur, dass wir da eine hohe Summe kriegen. Aber wie gesagt, wenn ich beide Sachen kombiniere, Zugänge und Abgänge, dann finde ich schon, dann muss man das schon an gewissen Stellen irgendwo kritisch beleuchten. Wenn ich es natürlich singuliere, bin ich bei euch, dann ist es schon sehr gut. Ne?
Ja, wir haben einfach noch zu viele Spieler aus der Vergangenheit, dass wir noch nicht dieser Abgabeverein sein können. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass alle Spieler, die wir halt irgendwie loswerden wollen, ja auch, sag mal, ja nicht vergessen, irgendwie auch schon mal ausgeliehen waren. Es ist ja nicht so, dass die jetzt in irgendeiner Form bei uns nochmal unter Beweis gestellt haben, dass die wirklich richtig gut sind. Das kommt ja auch noch hinzu. Oder im Fall von Jesus einfach sehr lange verletzt waren und nie wieder so richtig an die Form vergangener Tage angeknüpft haben. Also es ist halt irgendwie eine ganz blöde Kombination und eine ganz blöde Mischung. Deswegen, um nochmal auf diese Martinelli-Thematik zurückzukommen. Also Arteta hat auf der Pressekonferenz heute ja gesagt, es werden einige schmerzhafte Entscheidungen getroffen werden müssen bis Ende August. Und das fand ich war schon mal so eine emotionale Vorbereitung. Ich glaube, wir werden auch da nicht drum, oder anders formuliert, ich glaube, wir müssen auch in diesem Transferfenster nochmal ein Zeichen zeigen und setzen, dass wir auch auf den Transfermarkt eine vernünftige Struktur im Kader zu haben, aber auch um irgendwie die Finanzen auszugleichen, in der Lage sind, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht ist es dann so, dass Martinelli in dem konkreten Fall dann das Beispiel einfach mal ist, um das zu demonstrieren. Ein Venneri wäre es aus meiner Sicht so oder so nicht. Also ich glaube sehr stark, dass man versucht, Martinelli abzugeben. Und die Frage ist dann so ein bisschen, wer wäre da wer käme als Anbieter noch in Frage? Aber ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht die Saison beendet bei uns. Simon?
Ja, ist halt die Frage wieder, wie viel musst du dann noch on top investieren, um ihn zu ersetzen? Das ist so ein bisschen die Frage immer. Also wie viel kriegt man für ihn und wie viel muss ich dann noch drauflegen, um einen Ersatz zu bekommen, wenn ich dann irgendwie 50 Millionen plus noch drauflegen muss, um einen Ersatz zu holen, ist es vielleicht auch wieder nicht das beste Business. Ich habe jetzt irgendwas gelesen, dass wohl auch Juve so mit Yildiz irgendwie einen Tausch plus Geld eine Option wäre. Könnte ich mir sogar vorstellen, wäre für ihn jetzt vielleicht auch nicht das Allerschlechteste. Ich hatte auch noch gelesen, was von Madueke, dass irgendwie da wohl Forest interessiert wäre für 40 Millionen, hat aber dann Arsenal abgelehnt. Klar, wir haben, glaube ich, 50 bezahlt, da wäre es jetzt dumm, ihn nach einem Jahr für 40 zu verkaufen, aber vielleicht kommt auch sowas, wo gar niemand irgendwie bisher was gehört hat, gar nicht gerechnet hat und dann bietet vielleicht Forest doch 60 Millionen und dann ist Madueke weg.
Ist jetzt gerne, ich fahre mit einer Schubkarre, fahre ich mit der Schubkarre hin.
Ja, du hattest es erwähnt, stimmt, ja. Ja. Also vielleicht auch sowas, keine Ahnung.
Ja, aber grundsätzlich, also aus meiner Sicht, wir werden einen Spieler abgeben müssen, so oder so. Und die Frage ist dann auch bei Martinelli, wenn wir ihn jetzt in diesem Sommer nicht abgeben, wie viel würden wir denn im nächsten Sommer noch kriegen? Also das ist ja dann auch so ein bisschen, irgendwann schließt sich dann halt auch das Fenster für so einen Abgang. Das ist bei anderen Spielern ja auch so ein bisschen, das Gleiche trifft auf den Ranieri zu. Den kriegst du ja jetzt nicht gut verkauft. Vielleicht nächste Saison, wenn er eine vernünftige und gute Leihe irgendwo hat. Aber ein bestimmter Spieler hat ja auch nur ein bestimmtes Fenster quasi, um abgegeben zu werden. Und ich glaube, bei Martinelli ist gerade ein ganz gutes. Dass es natürlich emotional wehtut für ihn, für den Verein, aber auch für die Fans ist auch klar. Aber ich glaube, da muss man sich dann auch dran gewöhnen. Und sich ein bisschen akklimatisieren mit nur, weil wir das die letzten Jahre halt nie gemacht haben, weil wir es nicht konnten. Aber das wird halt stattfinden. Also da werden wir nicht drum herum kommen. Okay, machen wir da mal so einen Cut, was die Transfers angeht. Gute 10, 11 Tage sind es ja noch. Ich denke, es wird relativ viel Bewegung reinkommen. Nicht nur, weil wir irgendwie was machen wollen, sondern weil, glaube ich, generell so richtig das Transferfenster in Dynamik noch nicht gewonnen hat. Weiter im Programm so ein bisschen. Wir wollen noch schauen auf ein paar Spieler. Wir wollen noch ein bisschen gucken auf das, was uns gegebenenfalls taktisch erwartet in der neuen Saison, was wir weiterentwickeln, beziehungsweise was besser werden muss im Vergleich zur Vorsaison. Ich würde sagen, wir schließen mit den Akteuren und gucken mal so ein bisschen eher auf die taktische Seite, beziehungsweise auf die Art und Weise, wie wir spielen in der Premier League. Wir haben es ja zu Beginn schon bei den Predictions gesehen. Wir haben uns ein bisschen eine andere Art und Weise des Spielens in der letzten Saison erhofft oder vorhergesagt, dass wir, insbesondere ich auch, etwas ja mutiger, weniger kontrolliert spielen. Insofern habe ich halt deutlich mehr Tore prognostiziert und auch deutlich mehr Gegentore. Die letzte Saison war aus verschiedensten Gründen, die wir hier lang und breit auch diskutiert haben, sehr auf Kontrolle bedarft. Einfach, ja, enge Spiele mehr oder weniger versuchen, eng dann auch zu gewinnen und nicht vorzeitig zu entscheiden, aus welchen Gründen auch immer. Einer der aus meiner Sicht wesentlichen Erklärungsfaktoren war halt die physische, der physische Zustand der Mannschaft. Müssen wir, um auch ja einen weiteren Titel zu holen in der nächsten Saison, uns von dieser Herangehensweise, von dieser Taktik so ein bisschen verabschieden, Simon? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was erwartest du? Gehen wir die Spiele ein bisschen offensiver, ein bisschen offener an? Haben wir auch das Potenzial, den Kader jetzt dazu? Oder glaubst du, dass es von der Kontrolle und der Art und Weise, wie wir mit Führung umgehen, ähnlich wird wie in der letzten Saison?
Also ich glaube schon, weil das einfach unsere Stärke ist, weil die Defensive einfach so verdammt stark ist, auch in der Breite, unser defensives Mittelfeld jetzt auch und natürlich Raya. Ich glaube schon, dass das ähnlich sein wird wie letzte Saison, auch wenn die Fans natürlich sich was anderes wünschen. Und ich sag mal so, zu dem Thema zum Beispiel, wir hatten vor 2, 3 Saisons immer dieses Thema Standards, da waren wir extrem gut, da konnten sich die Gegner irgendwann darauf einstellen und da mussten wir was ändern. Ich glaube, bei dem Spielansatz von der letzten Saison, da kann sich ein Gegner nicht wirklich so drauf einstellen, dass er da irgendwas gegen ausrichten kann, weil einfach unsere Qualität so hoch ist. Das heißt, ich glaube, wir sollten auch gut daran tun, dieses Faustpfand weiterhin so zu nutzen, aus dieser stabilen Defensive, aus dieser Kontrolle zu kommen. Aber ich glaube schon, dass Arteta auch erkannt hat, wir müssen das ein oder andere Spiel, wo wir sicher vielleicht auch ein bisschen Spielglück hatten, dass es am Ende gereicht hat, dass wir die, wie du sagst, dann doch früher entscheiden, früher auf ein zweites, auf ein drittes gehen, ohne jetzt gleich Harakiri zu spielen. Also ich glaube, da ist Arteta nicht der Typ für, das werden wir auch nicht machen. Wir werden keine 5-4 Spiele bei uns sehen auf absehbare Zeit. Aber ich glaube schon, dass wir etwas offensiver, ein bisschen mehr Zug nach vorne und vor allem immer dieses nach einem Führungstreffer, diese kurze Phase, wo wir uns dann wieder ausruhen, dass wir diese nach Möglichkeit streichen und da wirklich direkt nachlegen. Wenn wir das hinbekommen würden, dann wäre es natürlich absolut perfekt. Aber ich glaube, so von der Tendenz her werden wir eine ähnliche Spielweise wie letztes Jahr sehen, mit vielleicht einem Tick mehr Zug nach vorne.
Christian, wie kriegen wir das hin, was Simon gerade gesagt hat, insbesondere ein Ticken mehr Dominanz, ein Ticken mehr früher Spiele entscheiden, ohne so die Grundstruktur komplett über den Haufen zu werfen? Was muss ich dafür ändern?
Ich glaube, wir müssen einfach in der Offensive weniger Verletzungen haben. Also ich glaube, wenn wir in Kai Havertz, Martin Ødegaard, Bukayo Saka über die Saison in einer guten Form halten können, verletzungsfrei halten können, macht das schon einen riesen Unterschied. Und dann bin ich bei Simon, da muss ich auch nicht mein erfolgreiches System dem Grunde nach ändern und anpassen, nur weil ich irgendwelchen Hurra-Fußball vielleicht bieten möchte, wo ich auch nicht glaube, dass Arteta sich zu sowas hinreißen lassen würde, sondern da muss ich einfach das, was ich dann durch die Qualität dieser Spieler auf Dauer habe, vorne einfach ummünzen. Und ich glaube, dann hast du die komplette Balance hergestellt, indem du hinten extrem gut stehst und vorne halt knippst. Und das wäre schon wichtige Entwicklung. Wenn wir sehen, Kai Havertz verletzt sich bei United im ersten Spiel und ist dann, ich glaube, 6, 7 Monate oder so gar nicht einsetzbar. Martin Ødegaard über die letzten 2 Spielzeiten auch immer nur sporadisch, somit auch gar nicht in diesen Flow gekommen, in diese Vorbereitungsmechanismus, wie wir ihn jetzt schon auch gesehen haben in der Vorbereitung und jetzt auch gegen City gesehen haben, was er spielen kann, wenn er gut drauf ist. Und Bukayo Saka, der, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele am Ende der Saison einfach nur auf der Rille gelaufen ist, im wahrsten Sinne wahrscheinlich, dann kannst du alleine aus diesem Konstrukt heraus, glaube ich, vorne schon ganze Menge mehr bewegen. Und bist dann eben nicht in diesen Situationen, dass diese knappen Spiele da sind und du eben nur mit deiner Defensive das Ganze irgendwie gewinnen musst oder halten musst, sodass sich die Perspektive oder der Blick insgesamt auf die Mannschaft, auf das Spielsystem oder die Bewertung des Ganzen wahrscheinlich von alleine irgendwo ändert. Obwohl ich persönlich gesehen auch gar kein Problem damit hätte, wenn es sich nicht ändert, es weiter erfolgreich bleibt. Also weil Was ist denn das Ziel des Ganzen? Das Ganze ist doch einen erfolgreichen Fußball zu spielen. Der soll natürlich nicht unfassbar hässlich und schmutzig sein, aber so unfassbar schlecht fand ich es auch gar nicht. Also ich finde es durchaus interessant, wenn eine Mannschaft es schafft zu dominieren, im Mittelfeld, in der Defensive, durch Standards zu agieren, all diese Dinge. Von daher habe ich da persönlich kein Problem mit und ich bin der Letzte, der danach schreit, dass wir einen Systemwechsel bräuchten.
Ja, aber wir spielen ja einfach seit, Arteta angefangen hat. Nee, nicht ganz. Wir haben auch mal 4-3-3 klassisch gespielt oder mal mit Fünferkette. Aber sonst hat sich ja nicht die letzten 2 Jahre ja dieses klassische 4-2-3-1 irgendwie so ein bisschen eingependelt. Glaubt ihr denn, dass da sich irgendwas verändert, Simon? Oder warum sollte man das bewährte System, wie Christian schon angedeutet hat, irgendwie groß über den Haufen werden? Sehen wir da irgendwelche Weiterentwicklungen? Oder glaubst du, wir lösen es dann doch über die Akteure und über die einzelnen Spieler, ohne taktisch überhaupt, was so die Grundformation und die Grundausrichtung, was das betrifft, irgendwas groß zu ändern.
Ja, also ich glaube, wie Christian sagt, ich glaube, allein wenn die Verletzungsspieler verletzungsfrei bleiben, ist das schon ein deutlicher Hub zur letzten Saison. Ich glaube nicht, dass wir taktisch oder formationstechnischen Änderungen sehen. Ich hoffe, da ist auch Arteta nicht so experimentierfreudig, wie es vielleicht ein Guardiola war, der immer noch eins draufsetzen wollte und nochmal was ändern. Das brauchen wir nicht. Das bringt Unruhe rein. Und von daher würde ich sagen, wir never change a running system. Bleibt das, was wir können. Vielleicht arbeitet man ja im Hintergrund vielleicht auch an ein oder anderen Varianten, wie man dann eben vielleicht, wenn man 1-0 führt, 2-0 führt, mal umstellen kann, um dann eben das Spiel zuzumachen oder so, dass man dann vielleicht spielsituationsbezogen mal umstellt. Ich hoffe nur, dass Rice nicht rechtsverteidiger spielen muss, das hat nicht funktioniert, aber solche Dinge, dass man da vielleicht nochmal den einen oder anderen Kniff rausholt, wie man es bei den Standards ja auch immer gemacht hat. Man war immer stark, aber man hat doch die Varianten geändert. Das kann ich mir schon vorstellen, aber ich denke, die Grundformation, die Art der Spielherangehensweise wird gleich bleiben.
Ja, und ich denke, es wird irgendeine Überraschung, die man nicht auf dem Schirm hatte, geben. Ich meine, Miles Lewis-Skelly im Mittelfeld dann in den letzten Spielen der vergangenen Saison hatte auch keiner mitgerechnet und jetzt ist er da angeblich gesetzt. Keiner will ihn mehr loswerden. Also irgend sowas, sei es jetzt aus der Not herausgeboren oder Experimentierfreude oder weil es gar nicht anders geht, werden wir so oder so mal sehen, weil du kannst eine Saison über 38 Spiele ja nicht planen. wie schießen wir mehr Tore, Christian? Einfach dadurch, dass mehr Stürmer fit sind, oder braucht es da neue Wege, neue Herangehensweise, insbesondere, und da haben wir auch häufig drüber gesprochen, hier auch zu dritt in der Runde oder ich mal mit Simon, spielen gegen den Low Block, gegen den defensiven Block des Gegners im Emirates.
Ja, gut, das wird ein Problem bleiben. Also ich wüsste nicht, warum die Mannschaften sich anders, also außer die Top-Mannschaften sich anders justieren sollten, wenn sie gegen uns spielen. Nicht nur bei uns, sondern auch in einem heimischen Stadion. Also ich glaube, das wird schon weiter ein Thema bleiben. Wenn wir die Stürmerreihe fit halten, glaube ich, ist das schon ein großer Schlüssel dazu, weil du dadurch einfach von der Qualität, von der Art der Stürmer, wie sie sind, also ein Gyökeres ist ein ganz anderer Typ wie ein Havertz. Du hast halt mehr Möglichkeiten. Ein Solis wird auch sicherlich seinen Stempel aufdrücken. Dann hast du andere Optionen, auch mal zu variieren, zu reagieren. Das wird Möglichkeiten eröffnen. Ein fitter Ødegaard wird sicherlich eine Menge Chancen kreieren. Ein Bruno Guimarães wird aus dem Mittelfeld heraus, wenn er spielt, auf jeden Fall auch eine Menge Drive nach vorne entwickeln. So, das glaube ich, insgesamt dadurch schon so ein bisschen mobiler wird in dem ganzen Spiel. Aber dennoch musst du natürlich gucken, dass du einfach da teilweise eben auch von alleine her noch ein bisschen mehr anbietest, ne? Dass du schaust, dass du diesen Low Block eben dich nicht dominieren lässt, und um dann halt die Gefahr zu haben, mit zu weit vorrücken, dann irgendwo so einen blöden Konter zu kriegen oder irgendetwas, was uns ja auch schon passiert ist. Also ich glaube, vieles hängt daran, wie kriegst du diesen Offensivbereich so, dass du ihn dauernd zur Verfügung hast. Hast du da ein bisschen Verletzungsglück in Anführungsstrichen, dass du da auf mehrere Spieler über die ganze Saison hinweg zugreifen kannst? Was kommt vielleicht noch dazu an einem Zugang, der vielleicht auch nochmal so eine Dynamik in den offensiven Bereich irgendwo verändern kann? Also zum Beispiel in Yildiz, den Simon gerade angesprochen hat, dürfte auch ein ziemlich interessanter Spieler sein. Julian Alvarez ist ja immer noch nicht aus der Konversation ganz ausgeschieden. Wäre auch ein Spieler, der alleine von seiner Präsenz und von seiner Aura her sicherlich eine Menge an Defensivverbund auf sich bündeln würde und da vielleicht auch wieder Freiräume für andere Spieler schafft. Also alles, glaube ich, eine Frage dessen, wie entwickelt sich der Gesundheitszustand dieses Offensivbereichs über die Saison gesehen.
Aber dann ist es dann sicherlich auch noch eine Frage, und den Aspekt würde ich nochmal stark machen, die Art und Weise, wie wir mit dem Kader einfach umgehen. Und ich weiß, dass wir letzte Saison und auch zu Beginn der letzten Saison sehr viel nochmal über Rotation gesprochen haben, und man muss irgendwie den ganzen Kader auch nutzen. Klar, letzte Saison ging das irgendwie nicht aufgrund der vielen Verletzungen, aber ich denke, der Kader ist jetzt auch in der Form, und ich glaube, die Mannschaft ist auch in der Form und in der Verfassung, wo es auch mal aus meiner Sicht möglich sein muss, dass ein Saka ein oder zwei Premier League Spiele nicht von Beginn an spielt oder überhaupt nicht spielt, und das darf dann aus meiner Sicht nicht zu einem Qualitätsverlust führen. Aber ich würde halt einfach nochmal den Punkt auch einwerfen, dass wir gegebenenfalls erfolgreicher sind und damit auch so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht im Idealfall weniger berechenbar, wenn eben nicht immer die gleichen Leute spielen, / spielen müssen, sondern dass auf der rechten Seite einen Daumen, Madueke, Saka eine andere Dynamik nochmal reinbringt, dass das Mittelfeld mit Zubimendi, Rice und einem Bruno Guimarães, / Luis Scully, anders agieren kann als wenn Merino beispielsweise da in Kombination mit einem der beiden Spieler oder mit den Spielern spielt. Also ich glaube, wir müssen einfach viel mehr Kombinationen und auch viel mehr Rotationen erleben, nicht nur in den einzelnen Pokalwettbewerben, sondern ich finde, es muss auch auf die Premier League an sich gehen. Wir haben jetzt auch einfach den Kader, und daran messe ich halt Heta jetzt auch so ein bisschen, dass er halt auch wirklich dann diesen Kader in der gesamten Breite mal nutzt. Ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn Max Daumen mal in einem Premier League-Spiel startet gegen eine Mannschaft, die halt jetzt irgendwie im unteren Tabellendrittel erstmal ist, nach einem Spiel unter der Woche in der Champions League, wo sich alle verausgabt haben. Also dieses, was wir letzte Saison hatten, insbesondere auch in den ersten zwei Dritteln der Saison immer einen Subimendi musste spielen, immer einen Declan Rice musste spielen. Also ich glaube, im Idealfall sind wir von dieser Situation, von dem Zustand in der nächsten Saison dann doch sehr weit entfernt. Und ich glaube, das kann auch nochmal einfach letztendlich der Schlüssel sein, wenn die Mannschaft in der besseren körperlichen Verfassung ist, die einzelnen Spieler in der besseren körperlichen Verfassung sind, dann kannst du natürlich auch einfach während der 90 Minuten viel mehr gestalten, als wir das in der letzten Saison manchmal gemacht haben. Womit wir so ein bisschen bei dem Thema sind, wie schon wir Saka, wie schon wir Declan Rice, indem wir neue Spieler geholt haben, Simon, und anderen Spielern mehr Vertrauen geben als in der letzten Saison, ist es das? Weil, wenn Saka und Rice sind aus meiner Sicht immer noch so ein bisschen die Sorgenkinder, selbst wenn die jetzt fit die Saison starten, man darf nicht vergessen, insbesondere Saka hatte ja auch wirklich schon jetzt so eine sehr langwierige Verletzung immer irgendwie mitgeschleppt. Das ist in dem Sinne ja nicht etwas, was man sich für einen Spieler Anfang, Mitte 20 halt wünscht.
Ja, also das ist so ein kleiner, wirklich, wirklich mini kleiner Kritikpunkt so an Arteta aus meiner Sicht noch, dass er sich wohl noch nicht so wirklich traut, den Kader auch so zu nutzen. Weil wir haben jetzt mittlerweile eine Situation, die ist ganz anders, als er angefangen hat bei uns. Wir haben jede Position doppelt besetzt und nahezu keinen Qualitätsverlust, wenn der Ersatz oder die andere Person auf der Position reinkommt. Von daher, ja, ist es wahrscheinlich genau die Herangehensweise, eben mal früher zu wechseln, mal jemand anders starten zu lassen. Klar, wenn jetzt wieder die Verletzungen, ich hoffe es nicht, aber wie letzte Saison, dann war es nicht so möglich. Aber ich glaube, ansonsten, wenn wir da ein bisschen mehr Glück haben, weil was Verletzungen angeht, dann müssen wir zwingend den Kader besser nutzen. Und da muss Arteta vielleicht auch noch mal ein bisschen davon wegkommen, immer seine, ich sag mal, gleiche 11 oder seine gleichen 12, 13 zu nutzen, sondern vielleicht doch eben, wie du sagst, man Max Daumen von Anfang an spielen zu lassen oder ja, Luis Skelly, egal wen, also auch Mosquera, wie auch immer, Hinkepi, wir haben so viele Spieler, die wirklich ihren Counterpart 1:1 ersetzen können, dass wir da mehr durchrotieren, ohne natürlich es zu wild zu machen, dass dann wieder die Eingespieltheit verloren geht, aber ich glaube, dass das Mittel der Wahl sein muss, um eben gerade die Spieler wie Rice, wie Saka auch bis zum Ende der Saison auf einem guten Fitnesslevel durchzuschleusen.
Okay, dann lasst uns doch, bevor wir zu den Predictions kommen, noch über ein paar Spieler kurz sprechen. Christian, ich fange mal bei dir an. Ausfall von Saliba, wie schwerwiegend?
Ja, ein Saliba-Ausfall ist also unfassbar schwerwiegend. Die Qualität, die er hat, die nicht nur spielerisch da ist, sondern auch, glaube ich, als Part dieses... Ja, diese Leader-Gruppe mit Rice zusammen mit hinten mit Gabriel und Raya, glaube ich, so dieses Konglomerat da hinten, das ist schon unfassbar wichtig. Was einen so ein bisschen, ich sag mal, beruhigt, ist jetzt, dass wir durch den Konzer-Deal jemanden haben, der da mehr auffangen kann und dadurch halt so ein bisschen Druck wegnimmt, dass er jetzt zurückgepusht werden muss. Ne? Also das ist, glaube ich, schon ganz wichtiger.
Man hat ja auch immer noch nicht gehört, wann er überhaupt wieder zurück ist. Aus meiner Sicht, das ist dann noch ein bisschen bedenklich, aber es ist ja wohl Long-Term.
Ja, also ich sehe das vor November ehrlich gesagt nicht, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Nur insgesamt, er ist eine unfassbare Galionsfigur da hinten und jeder, der sagen würde, ein Ausfall von William Saliba ist zu verkraften, der hat ihn wahrscheinlich noch nie spielen sehen. Also das ist schon ein dicker Klopper, aber er hat alles quasi körperlich reingelegt, was für den Titelgewinn nötig war und das ist jetzt halt der Preis, den er und wir dafür zahlen und das... Ja, das ist unterm Strich gesehen vom Ergebnis her kann man es rechtfertigen. Für die neue Saison natürlich schon erstmal ein großes Thema, mit dem wir uns befassen müssen und auf das wir uns auch unfassbar flexibel einrichten müssen.
Und was ja auch noch hinzukommt, Simon, wir haben mit Jurrien Timber auf der Seite rechts auch noch jemanden, der, ich will nicht sagen, das ist übertrieben, aber der halt auch jetzt lange nicht gespielt hat, immer auch schon relativ verletzungsanfällig war und mit dem Ersatz Ben White, auch jemanden, der nicht geglänzt hat durch Verletzungsfreiheit in der letzten Saison. Ist das noch so eine, auch noch so eine Schwachstelle hinten rechts generell, wo wir sagen würden, bloß nicht Declan Rice wieder, aber ich sag mal so, zwei Verletzungen ist er davon entfernt.
Ja, also ich bin da wieder sehr positiv und hoffe einfach, dass die beiden White und Timber ihre Verletzungen ihrer Karriere jetzt alle hinter sich haben und hoffentlich da jetzt wieder stabil sind. Timber hatte da vorletzte Saison ja eine Saison, wo er komplett durchgezogen hat. Die zwei Saison davor war White eigentlich fast nie verletzt und hat durchgezogen. Also ich glaube, wenn die sie beide sich gut ergänzen und ich glaube, Timber, da ist es jetzt auch nicht so ganz so gravierend, der müsste jetzt dann auch im September, glaube ich, zur Länderspielpause wieder zurück sein. Das heißt, dann klopfen wir auf Holz und hoffen, dass die beiden stabil sind. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwie noch was tun müssten. Da sind wir eigentlich qualitativ gut aufgestellt und theoretisch könnte auch ein Konsa oder vielleicht ein Mosquera mal aushelfen, wenn Not am Mann ist. Salmon haben wir auch noch. Er ist zwar 16, aber hat auch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Ich glaube, da wären wir gut aufgestellt bei den beiden.
Wir können noch über so viel mehr sprechen. Ich werde aber über vier Namen ganz kurz noch abschließend ein paar Worte verlieren. Christian Gyökeres, erste Saison bei uns. Wie zufrieden waren wir und erwarten wir mehr von ihm in der nächsten Saison? Dürfen wir mehr erwarten?
Ich fand's gut. Also ich fand es wirklich gut, weil ich glaube, dass der Sprung in die Premier League, weiß Gott, kein einfacher ist, erst recht auch als Stürmer. Er hat in vielen Situationen auch entscheidende Tore gemacht. Er hat natürlich sich irgendwo schwer getan, was normal war. Er hat aber auch an vielen Stellen wenig an Service bekommen, wo er was mitmachen konnte. Schlussendlich, du hast es jetzt zu Beginn gesagt, hat er die meisten Tore für uns erzielt. Und ich glaube, das ist schon nicht sehr unerheblich gewesen für den Saisonverlauf, den wir hatten. Und natürlich kann man von ihm auch mehr erwarten, wenn er besser integriert ist, wenn er vielleicht mehr Zuspiele bekommt, dass er da noch mehr sticht. Andererseits wird er jetzt auch, wenn es so wäre, Klopf auf Holz, mit einem fitten Havertz mehr Konkurrenz auf der Position haben, was wiederum wieder ihm mehr zugutekommen kann, weil er dann nicht jedes Spiel spielen muss, sondern vielleicht auch mal frisch irgendwo hinten reinkommt und dann halt noch den Fitnessvorteil hat, um da halt ein bisschen zu netzen. Also ich glaube schon, dass wir mehr von ihm erwarten können und er auch selber so ein Typ ist, der auch mehr will und sich dahingehend auch mehr pusht.
Simon, ich habe ja noch den Namen Eberechi Eze auf der Liste. Ich habe mal ein bisschen überlegt, von welchen Spielern können wir mehr erwarten, beziehungsweise erhoffen wir uns vielleicht auch ein bisschen was, gerade vor dem Hintergrund, vor dem wir vorhin gesprochen haben, mehr Variation, mehr Flexibilität in der Offensive, auch die Möglichkeit zu rotieren, mehr Tore, mehr Torvorbereitung, die Aufgaben ein bisschen mehr auf die Schultern zu verteilen. Wäre er eine Person oder ein Spieler, von dem wir es erwarten, hoffen in der neuen Saison, dass da nochmal mehr kommt als in der letzten Saison auch. Weil ich glaube, so richtig happy und zufrieden waren wir ja alle irgendwie nicht mit seiner ersten Saison, oder?
Ja, also wir müssten einfach, glaube ich, 38 Mal gegen Spurs spielen. Ich glaube, dann hätte er relativ gute Statistiken. Die zwei Spiele waren natürlich herausragend. Er hatte, glaube ich, über 70% seiner Tore, also 7 Tore hat er gemacht, 5 gegen die Spurs in der Liga. Die beiden Spiele waren schon herausragend, aber ich gebe dir recht, so drumherum, hat man sicher sich mehr erhofft, er sich glaube ich selbst auch. Von daher bin ich mir aber sicher, dass wir da von ihm deutlich mehr erwarten können. Ich glaube auch, dass er so der, sag mal, flexibleste Spieler ist bei uns in der Frontreihe. Man kann ihn wahrscheinlich auf mehreren Positionen einsetzen. Ob das dann immer seine beste Position ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass wir durch ihn Flexibilität deutlich mehr bekommen noch und ich bin auch fest davon überzeugt, dass seine Assist-Quote hochschrauben wird und wenn er jetzt wieder seine 7 bis 10 Tore macht, dann wäre ich auch voll zufrieden und wenn es davon 5 gegen die Spurs sind, habe ich auch nichts dagegen.
Okay, zwei Namen noch, die wir kurz erwähnen sollten. Max Daumen, ich glaube, letzte Saison war das so ein bisschen ja eher Märchen für ihn. Christian, wie siehst du seine Rolle in der neuen Saison, beziehungsweise ist er bereit für so den nächsten Schritt? Sprich, ich habe es gerade schon mal gesagt, vielleicht mal auch regelmäßiger Premier League zu starten.
Ich glaube, bereit ist er schon. Ich traue ihm das zu. Er ist zwar noch super jung, aber ich glaube, er ist einfach so ein abgewichster Typ. Der kommt mir so ein bisschen rüber, als ob ihm das alles gar nicht so viel ausmacht. Und er hat diese Qualität einfach am Ball. Und ich glaube, er ist sich dessen auch bewusst und er scheut halt auch nicht, ein Duell mit erfahrenen Spielern oder irgendwelchen Spielern, die ihm auch körperlich überlegen sind. Also das hat man auch ganz oft in der Preseason im letzten Jahr, aber auch in diesem Jahr auch gesehen. Ich glaube auch schon, dass er auch mehr Einsatzzeit bekommen wird, weil Arteta, glaube ich, selber mal gesagt hat, dass das Alter nicht für ihn unbedingt entscheidend ist, sondern halt die Qualität und die Reife des Spielers an sich. Und da ist Daumen schon wieder ein Jahr weiter halt. Und das führt, glaube ich, schon dazu, dass er mehr Einsatzzeit bekommt. Also er wird nicht derjenige Spieler sein, der jetzt dauerhaft die Einsatzzeit hat, aber er wird schon, was du auch vorhin schon kurz angesprochen hast, vielleicht mal in einem Ligaspiel nach einer Champions League-Woche unter der Woche kommen und starten oder irgendwie sowas in der Kombination, vielleicht natürlich auch abhängig davon, was verletzungstechnisch gerade kompensiert werden muss und all solche Dinge. Also er selbst hat ja auch ein bisschen Verletzungspech gehabt letzte Saison, eine Zeit lang verpasst. Also da sehe ich schon einen nächsten Schritt für ihn eindeutig, weil der Verein, glaube ich, schon auf ihn unfassbar auch für die Zukunft setzt.
Okay, dann will ich noch kurz einen Spieler oder einen Namen mit reinbringen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die zweite Premier League-Saison von Martin Zubimendi und weiß ehrlich gesagt nicht, was ich erwarten soll. Vielleicht können wir gleich da noch drüber sprechen, aber ich denke, wir sind sehr positiv überrascht worden von ihm in der ersten Saisonhälfte, ist dann aus diversesten Gründen, glaube ich, ein bisschen schlechter geworden und ist dann auch geschont worden. Ich hatte immer mal so gelesen, er ist auch angeschlagen und verletzt gewesen, aber grundsätzlich hat er gezeigt eigentlich, dass er auf dem höchsten Premier League Niveau spielen kann, der Mannschaft sehr, sehr viel gibt. Simon, ist das so ein bisschen jetzt die Erwartung, die wir an ihn haben, über eine Premier League Saison auch mal dann komplett da zu sein? Kann man das erwarten in der zweiten Spielzeit? Weil die erste war dann doch, ja, vielleicht hat er einfach zu viel, zu häufig in der ersten Spielzeit spielen müssen einfach. Aber eigentlich ja jemanden, der so ein bisschen immer unterm Radar gerade fliegt. Es wird viel über Bruno gesprochen und über Lewis Skelly, aber letztendlich, er war ja eigentlich mit Declan Rice die Stütze bei uns in der vergangenen Saison.
Ja, absolut. Also ich fand seine erste Saison auch für die Verhältnisse, dass er zum ersten Mal in der Premier League gespielt hat, sehr, sehr gut. Er hat uns sehr viel beigetragen zum Meistertitel. Ich glaube, die Hinrunde, wie du gesagt hast, war extrem gut. Klar, dann am Ende, ob es dann einfach auch die Fitness war, die Härte, die ihn dann doch etwas auf dem Zahnfleisch hat gehen lassen. Ob er verletzt war, weiß ich nicht genau. Ich glaube schon, dass wir von ihm nochmal einen weiteren Schritt erwarten können, weil er jetzt die Liga kennt, weil er jetzt weiß, wie es ist, wie fit man sein muss. Ich glaube, spannend wird zu sehen, wie viel er dann spielt, weil die Konkurrenz ist natürlich schon groß und wenn alle fit sind im Mittelfeld, dann haben wir da schon eine Überbesetzung und ja, dann ist halt die Frage, wenn er dann mal immer nur in der 60. Minute reinkommt, ob er dann eben das zeigen kann, weil ich glaube, bei ihm ist auch so ein bisschen eher so, er braucht schon die Konstanz, er muss schon regelmäßig spielen. Ja, wird spannend zu sehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er nochmal einen Schritt macht und auch wieder ein wichtiger Stütze sein wird.
Gut, es gibt also extrem viele Themen für die Saison, die jetzt schon in der Saisonvorbereitung oder in der Saisonvorschau auf dem Tisch liegen. Es gibt also viel zu beobachten, viel zu analysieren, auch viel zu erwarten eigentlich und Spieler zu beobachten, wie sie sich über die Saison hinweg entwickeln, wie ihr Saisonverlauf ist. Und ich würde mal sagen, die wichtigsten haben wir besprochen und diskutiert. Wir könnten noch über so viel mehr sprechen. Ødegaard könnte man ausführlicher nochmal sezieren, wie seine Rolle sein kann. Auch Declan Rice, die altbekannte Frage 6, 8 oder irgendwo im Mittelfeld, aber es gibt ja noch genug Podcast-Episoden in nächster Zeit und die Saison geht auch lang genug, von daher würde ich sagen, machen wir, was das Inhaltliche angeht, hier mal einen Strich und kommen zu unseren Predictions für die neue Saison. Ihr habt schon gehört, mehr oder weniger gut haben wir die letzte Saison getippt, mal schauen, wie es diese Saison wird. Wir haben die bewährten 6 Kategorien, meiste Saisontore, meiste Vorlagen, Spiele zu Null, Ligatore, Gegentore in der Liga und Punkte letztendlich. Also wir tippen die Premier League, weil wir da ja wissen, was uns in 38 Spielen erwartet, was in den Pokalwettbewerben on top kommt, wird man sehen. So, ich fange mal an. Ich habe zu Simon schon gesagt, ich habe getippt, ohne zu wissen, was ich beim letzten Mal getippt habe. Aber muss feststellen, dass ich gar nicht so weit von meinen Erwartungen entfernt bin. Bei meisten Saisontore habe ich wieder Gyökeres stehen. Was habt ihr?
Ich habe Kai Havertz.
Ich habe echt geschwankt, aber ich habe mich dann auch für Gyökeres entschieden. Ich glaube aber, dass es sich deutlich mehr verteilen wird. Also jetzt hat er, glaube ich, doppelt so viel wie der zweite letztes Jahr. Ich glaube, so einen weiten Vorsprung wird er nicht mehr haben, sondern ich hoffe zumindest, dass wir da mehrere Spieler haben, die zweistellig treffen.
Ich gehe davon aus, dass wir unfassbar viele Elfmeter kriegen in der neuen Saison. Wird ja auch noch, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was sich in der Premier League alles verändert. Gibt es bei der BBC einen ganz interessanten Artikel, unter anderem soll ja jetzt auch bei Ecken härter eingegriffen werden, etc., etc. Über Havertz habe ich auch mal nachgedacht, Christian, so ist es ja nicht, aber ich habe mich dann doch für Gyökeres entschieden. Meiste Vorlagen, Simon?
Ich habe deinen Tipp vom letzten Jahr übernommen, ich gehe diesmal mit Ødegaard.
Christian?
Solis.
Uiuiui. Ich habe auch Ødegaard. Aber einfach nur, weil er ist einfach der Beste, den wir haben. Und ich erwarte mir einfach sehr, sehr viel in der neuen Saison von ihm. Hatte noch lange überlegt, ob ich Saka nochmal nehme, aber da habe ich halt diese Unsicherheit bezüglich Verletzung und Fitness. Okay. Aber es ist ja gut, dass wir nicht in allen Kategorien die gleichen Namen haben. Dann macht die Auflösung am Ende mehr Spaß. Dann Spiele zu Null in der Liga. Christian.
16.
Habe ich auch.
Ich habe auch 16 aufgeschrieben.
Okay.
Ja, gut. Dann wird diese...
Dieses Mal wenigstens keine Helme.
Genau. Ja, sind aber weniger als letzte Saison, ne, Christian?
Ja, ist gut.
Okay. Ligatore, Simon.
Ich habe 80.
Christian.
88.
Ich habe 82.
Ja gut, so weit sind wir nicht voneinander.
Nee, aber irgendwas im 80er-Bereich.
Das kannst du mal relativ schnell irgendwo in einem Spiel kannst du die Differenz mal rausschießen. Ne? Also das,
aber in dem 80er-Bereich müssen wir aus meiner Sicht auch kommen, ja, dieses Mal.
Ja, auf jeden Fall.
Gegentore habe ich 31.
Ich habe 32.
27.
Das ist, ja gut, also ich nehme alles unter 30, aber ich meine, alles, wir haben jetzt weniger als ein Gegentor pro Spiel im Schnitt. Gut, okay, wir sind sehr optimistisch. Also mit den Zahlen, die wir hier nennen, da kann kein anderer eigentlich Meister werden.
So ist es.
Wir sagen,
das
sagen
ist Ziel jetzt, der Sache.
ich gehe auch auf exakt 90 Punkte.
Ich habe okay. 89.
Nee, ich habe 93.
93. Okay. Ja, gut, das ist ein Sieg mehr als ich. Also das ist
nicht das, so viel, ne?
Es klingt ja. drei, aber 93 klingt halt, also 90 finde ich ist schon Bestätigung der letzten Saison und noch ein bisschen besser. Und 93, klar. Musste halt nochmal, ich weiß gar nicht, wie viel hatten wir letzte Saison?
87.
Ja, also zwei Siege mehr.
Ja, die wären drin gewesen, theoretisch.
Ja. Die wären theoretisch drin gewesen, klar. Ja, ja ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Es gibt viel zu beobachten und viel zu diskutieren und zu besprechen. Ich hoffe erstmal, ihr seid einigermaßen informiert, beziehungsweise habt ein paar Impulse und Themen mitgekriegt für die neue Saison. Freitagabend, 21 Uhr geht's los, Heimspiel gegen Coventry. Dankbare Aufgabe zu Beginn. Kann man sich aber auch verbrennen dran.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte da immer einwerfen. Ich bin ja immer dafür, Aufsteiger nicht am Anfang und am Ende zu spielen. Aber ich weiß nicht, ob die Theorie noch immer stimmt.
Wir werden es sehen. Wir haben gegen die Aufsteiger eine ganz gute Bilanz, wurde heute nochmal betont. Aber ja, klar, ich meine, die gehen euphorisiert in dieses Spiel und was so ein bisschen für deine These spricht, die haben halt gar nichts zu verlieren.
Nee, absolut. Ohne Frage.
Die haben wirklich gar nichts zu verlieren. Genau, 21 Uhr geht's los. Ja, ansonsten TV-mäßig hat sich ja nichts verändert. Bis 2031 laufen die Spiele alle noch bei Sky, Champions League, die letzte Saison bei DAZN noch und Pokalwettbewerbe, Liga-Pokal bei Sky, FA Cup bei DAZN. Also man braucht 2 Abos auf alle Fälle. Gut, werden wir dann bei Zeiten immer natürlich drauf hinweisen. Ansonsten sei noch gesagt, wer bis hierhin mitgehört hat, Trikotverlosung ist natürlich auch in der Mache, beziehungsweise ich habe mir eine Nummernliste aufgeschrieben und werde in unserer Hangouts-Gruppe die Gewinner spätestens irgendwie morgen Vormittag bekannt geben. Dann hat es zwar nicht für den ersten Spieltag gereicht mit der Trikotzusendung, aber für den zweiten. Das sei auch noch gesagt. Dann würde ich sagen, haben wir alles. Oder habt ihr noch irgendwas zu ergänzen?
Nö, kann losgehen.
Es kann losgehen. Im Idealfall mit 3 Punkten am Freitagabend. Dann danke ich euch sehr, insbesondere dir, Simon, fürs wieder mit dabei sein und gute Gedanken und gute Punkte beizusteuern. Christian sowieso. Und dann würde ich sagen, hören Christian und ich uns in der nächsten Episode und Simon, wir recht bald mal wieder hier in dieser Konstellation.
Jederzeit.
Dann euch allen da draußen danke fürs Zuhören und auf eine erfolgreiche und hoffentlich mit vielen Titeln versehene Saison. Bis dahin.
Ciao.